Hi, ich bin Sina.
Und ich bin Isabel.
Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert.
Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Wir sprechen heute über das Thema Libido. Das ist nämlich offensichtlich ein Thema, von dem unfassbar viele von euch betroffen sind, also von Libidoverlust, sowohl manchmal während der Einnahme der Pille als auch nach dem Absetzen. Und da nur eine von uns beiden, also von Sina und mir, von diesem Thema jemals betroffen war, hat sie, also die liebe Sina, sich damit die letzten Jahre extrem beschäftigt und hat sehr, sehr, sehr gute Tipps, wie man seine Libido nach Absetzen der Pille wieder zurückbekommt. Und genau die wird Sina uns heute verraten.
Jawohl, ich kann euch nur sagen, ich fühle mit euch. So ein Libidoverlust ist schon echt eine ätzende Geschichte, auch wenn man am Anfang denkt so, ja, Sex ist nicht so mein Thema, und irgendwann merkt man, hoch, in anderen Beziehungen läuft das ein bisschen besser als in meiner eigenen. Woran könnte das wohl liegen? Und ja, also es gibt ja, also für diejenigen, die unsere Podcasts jetzt alle verfolgt haben, die wissen ja so ein bisschen meine Story. Pille genommen mit 14, eine antiandrogene Pille, Testosteron wurde unterdrückt, keine Lust auf Sex, kam nie, hatte ich nie. Und ja, das war einfach, hatte natürlich trotzdem Beziehungen und Sex war halt so ein Thema. Macht man halt, irgendwann muss man es über sich ergehen lassen, damit die Beziehung noch halbwegs stabil bleibt. Aber richtig schön und lustvoll und dass ich auch persönlich was davon hatte, war eigentlich jetzt nicht so.
Das ist so traurig.
Es ist so dramatisch. Also heute das weiß ich, wie so dramatisch es ist. Damals dachte ich, es ist so ein bisschen ein psychisches Thema, was dachte ich. Und ich, es wirklich, es lag nicht an den Männern. Also das war jetzt nicht so, dass ich die nicht attraktiv fand oder dass die irgendwas falsch gemacht hätten. Ja, der eine mehr als der andere. Oder, ja. Aber so unterm Strich zumindest meine letzte langjährige Beziehung, da, ja, der hat sich Mühe gegeben, der hat versucht, da irgendwas zu tun, mich zu unterstützen, mich zu verstehen, aber es hat alles nichts gebracht. Da kam nichts.
Und ich, also ganz ehrlich, wir hören das so oft, dass Frauen uns sagen oder denen noch nicht mal bewusst ist, dass das was mit der Pille oder prinzipiell mit der Libido zu tun haben kann, sondern die einfach der Meinung sind irgendwie asexuelle Wesen, die einfach kein Bedürfnis haben und keine Lust haben und die Sex irgendwie doof finden und auch noch nie einen Orgasmus hatten und irgendwie, ja, gehört halt irgendwie dazu, aber mehr so als Zwang oder als Gefallen, den sie ihrem Partner tun müssen, aber nicht, weil sie es selbst wirklich, wirklich wollen. Und das ist so, so schade einfach. Ich finde das so schlimm, und Halleluja, dass ich davon nie betroffen war, aber umso schlimmer finde ich es eben für die davon betroffen sind, weil ich einfach finde, jetzt mal unabhängig davon, dass vielleicht nicht jede Frau immer einen Orgasmus bekommt oder sowas, ne? Das ist ja bei Frau zu Frau komplett verschieden, aber Sex im Allgemeinen ist ja eigentlich was, gerade wenn es in einer langfristigen Beziehung ist, was auch irgendwie ein Ausdruck von Liebe, von Zärtlichkeit, von Nähe und sowas ist. Und wenn man auf das alles auch keine Lust hat.
Total.
So ein Libidoverlust geht ja sehr oft einher, nicht nur da, dass man keine Lust auf die Penetration hat sozusagen, sondern auch gar keine Lust auf diese Nähe zu einem anderen Menschen. Ne? Also das, nicht mal nur der Sex an sich, sondern auch das Drumherum, das Kuscheln, das nah beieinander sein. Küssen und so weiter und so fort. Das gehört ja auch schon dazu, dass man da irgendwie nicht so das Verlangen danach hat oder
es ist die Basis,
das so schön findet. Ja.
Es ist so eine wichtige Basis. Natürlich Vertrauen und alles spielt auch eine Rolle, aber es verfestigt einfach nochmal eine Beziehung so enorm. Und es ist der Unterschied, ob du mit deinem Partner eine kumpelhafte Bruder-Schwester-Beziehung führst, auf Vertrauen und sonst was, oder ob du halt wirklich einen Liebespartner hast. Das macht den Unterschied. Und ich hatte mit meinem Ex-Partner wirklich eine unglaublich tolle Basis, gute Kommunikation, Vertrauen und. Aber wenn natürlich dieses Element Zärtlichkeit, Leidenschaft, Sexualität fehlt, da fehlt ein großes Stück. Und da fehlt dann halt auch einfach diese Begierde, und auch dich als Frau zu fühlen. So ist das ist ja unglaublich wichtig. Also kann ich auch immer nur wieder betonen. Und ich glaube, Ja. Leg los.
Ich wollte sagen, du hast ja eben, weil du selber betroffen warst, so intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Folge, wo wir erklärt haben, wie das genau durch die Pille entstehen kann. Und ich meine, wir hätten da auch so die ersten Mini-Tipps gegeben, wie man das wieder beheben kann. Aber heute soll es ja darum gehen, deine besten Tipps und wirkungsvollsten Tipps, wie man seine Libido wieder in den Griff bekommt, weil du deine natürlich auch wieder gesteigert hast. Und heute natürlich mehr als genug davon hast und sehr viel Spaß an dem, was du früher total überflüssig fandst.
Wie hast du das gemacht? Also erstmal werden wir die Folge verlinken, damit ihr da nochmal erfahrt, woher kommt dieses ganze Thema Libidoverlust. Das greifen wir jetzt eben nicht mehr auf, sondern hört euch die Folge an, ihr findet sie in der Infobox. Aber zu den Tipps. Also, erstmal ist es so, dass viele Frauen, die Pille absetzen, recht schnell eine Libido wieder merken. Also es ist nicht per se so, dass man jetzt immer den Körper unterstützen muss und was dagegen aktiv unternehmen muss. Also es gibt Frauen, die setzen die Pille ab, dann dauert das bei manchen 2 Wochen und dann ist die Libido da, bei manchen 3 Monaten und dann ist die Libido da und mehr als denn je und es ist erstmal eine kurze Überforderung. Da als Tipp, nehmt es an, lasst euch Zeit, beschäftigt euch erstmal damit und ja, fühlt euch nicht damit überfordert. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, ein sehr wichtiger Prozess, den habt ihr nur mit der Pille lange vertuscht und das über die Pubertät, was eben diesen wichtigen Prozess natürlich auch nochmal ausmacht, diese Pubertätszeit. Und das müsst ihr jetzt nachholen und die Zeit müsst ihr euch geben. Also fühlt euch da nicht überfordert. Das ist jetzt so schon mal so der Tipp 1 für die Frauen, die Libido von ganz alleine wiederbekommen. Dann gibt es aber auch die Frauen, die warten und warten nach dem Absetzen und da kommt nichts. Und die kriegen natürlich Angst, weil es wirkt sich früher oder später auch auf gute, gefestigte Beziehungen aus. Und es ist ja auch für jede Frau schön, da eine gesunde Libido zu haben. Und für die Frauen habe ich ein paar Tipps mitgebracht. Es gibt dazu auch einen Blogbeitrag, den werden wir auch verlinken. Da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Aber hier jetzt zusammengefasst, also was mir persönlich sehr, sehr geholfen hat, ist eine peruanische Wurzel namens Maca. Jetzt ist es ja so, dass es geht jetzt gar nicht darum, ein bestimmtes Produkt zu empfehlen, also weil wir immer gefragt werden, welche Produkte würdet ihr denn empfehlen? Das ist gar nicht so unser Job. Unser Job ist eher zu gucken, was gibt's für Möglichkeiten, natürliche Möglichkeiten und die könnt ihr euch da mal angucken. Achtet immer darauf, was es Bioqualität ist. Das ist jetzt so von mir persönlich einfach nochmal ein Ratschlag. Aber ihr könnt da nicht so viel falsch machen. Beschäftigt euch mit dem Thema. Maca hat den Vorteil, also es wurde in den alten Völkern in Peru schon verwendet für die Fruchtbarkeit, sowohl für Mann als auch für Frau. Also wenn irgendwie was nicht richtig geklappt hat, irgendwie die Frau oder der Mann nicht fruchtbar war, die Spermienqualität nicht gut war oder auch keine Lust auf Sex, also auch das gab es in den alten Völkern schon durch irgendwelche Umstände, dann hat man diese Wurzel genutzt, pulverisiert, getrocknet und zu sich genommen. Und das hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gab es lange Zeit dazu keine Studien. Und wenn ihr alte Blogbeiträge von uns lest oder von mir, wo das Thema Maca erwähnt wurde, schreibe ich auch oft, dass ich keine Studien dazu habe. Ich habe letztens aber Studien gefunden, möchte da aber gar nicht so drauf eingehen, weil ich nicht weiß, von wem diese Studien gesponsert wurden. Also das möchte ich einfach nochmal kurz sagen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe das noch nicht final nachgeforscht, ob diese Studien jetzt eventuell von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmittelherstellern gesponsert wurden. Da bin ich ja immer super kritisch. Aber es gibt Studien darüber und die kann ich euch auch gern nochmal verlinken. Die belegen, dass Maca einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. So, das zum einen. Und zum anderen, und auf das möchte ich jetzt viel mehr Wert legen, ist meine persönliche Erfahrung damit und mir hat das sehr geholfen und auch Mädels, die das ausprobieren, die uns dann über den Blog schreiben, die haben positive Erfahrungen damit gemacht. Bei Maca ist es so, dass man kann das es gibt pulverisiert oder in Kapselform, könnt ihr einfach schauen, wie ihr das am liebsten habt. Ich habe das dann immer in meinen Smoothie gemacht, hat so einen leicht nussigen, vanilligen Geschmack, also ist nichts, was man nicht runterkriegt. Und fand es immer eine ganz leckere Sache.
Ich hätte da mal noch eine kleine Frage zu.
Jawohl.
Nimmt man das den ganzen Zyklus über? Also ist das egal, wann man damit anfängt? Oder muss man da irgendwie darauf achten, dass man das nur in der ersten oder nur in der zweiten Zyklushälfte oder zu irgendwelchen speziellen Zeitpunkten nimmt?
Also ich habe jetzt in den Studien, also wirklich auf wissenschaftlicher Basis nichts gefunden, dass es da eine Empfehlung gibt. Die Hersteller an sich geben auch keine Empfehlung dafür, dass man jetzt nur irgendwie Zyklusphase 1 oder so damit beginnt und dann eher aufhört. Dazu habe ich nichts gefunden. Ich persönlich habe auch einfach damit gestartet und habe das einfach jeden Tag, achtet da einfach auf die Angaben der Hersteller, was die empfehlen, habe das jeden Tag so ein bisschen in meine Nahrung ganz locker easy eingebaut, habe geschaut, wie es mir damit geht und hatte dann, schwer zu sagen, ich würde mal sagen, so nach einem Monat habe ich wirkliche Veränderungen gemerkt.
Okay.
Ja. Genau, das zum Thema Maca. Hast du mal Maca probiert? Also kennst du den Geschmack?
Nee. Ich habe ja kein Libido-Problem gehabt, deswegen kam das für mich, glaube ich, auch nicht so richtig in Frage. Ich hätte es eventuell mal probieren können. Damals, als ich hatte ja ganz, ganz viele Jahre keinen Eisprung. Und da das ja auch die Fruchtbarkeit unterstützen soll, hätte es natürlich auch den Eisprung eventuell irgendwie gefördert.
Ja.
Aber auf die Idee kam ich damals, glaube ich, einfach nicht. Mir war das damals noch nicht so bekannt.
Also ich bin damals durch eine Heilpraktikerin da drauf gekommen. Die hat mir das dann empfohlen und dann habe ich das ausprobiert. Und ich fand es wirklich gut. Und eine kurze Sache noch zum Thema Maca. Es gibt verschiedene Farben von Maca. Es gibt schwarzes, rotes und gelb. Leicht hellbräunliches Maca. Man sagt, also sie haben alle einen Einfluss oder es können alle einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Für die Frau ist aber das rote Maca wohl am effizientesten. So, das kann ich euch noch mitgeben. Gut, dann für mich ein auch unheimlich wichtiger Punkt und den greife ich jetzt einfach als irgendwie hier Punkt 2 an, ist Selbstbefriedigung. Für manche so ein bisschen kontraproduktiv, weil man denkt, ja toll, wie soll ich denn mit einem Null-Sex-Verlangen jetzt irgendwie an Selbstbefriedigung denken? Ist vielleicht im ersten Schwung so ein bisschen, passt nicht ganz zusammen, aber wenn man das mal für sich entdeckt, und das ist jetzt auch das Wichtige an der Geschichte, weil man halt diese ganze Thematik, den eigenen Körper entdecken, die eigene Sexualität entdecken, von der Natur aus her so in der Pubertätsphase durchlebt, bei vielen das aber durch die Pille ausbleibt, hat man ja nie so einen richtigen Bezug zu diesem Thema Selbstbefriedigung und eigene Sexualität kennengelernt. Auch ich nicht. Für mich war das Thema Selbstbefriedigung eine Sache, die war für mich was von einem Softporno. Und heute weiß ich, das ist absolut nicht so und es gehört dazu und es ist was wirklich Tolles, um den eigenen Körper zu entdecken.
Ich glaube mal, ganz unabhängig von der Pillenproblematik in der Pubertät ist das Thema Selbstbefriedigung bei Frauen einfach sehr tabuisiert. Wenn man mal in der frühen Kindheit anfängt zu überlegen, dann ist, wenn kleine Jungs sich am Schniedel rumspielen, völlig okay und irgendwie normal. Mhm. Aber sobald es kleine Mädchen machen, werden sie dabei sofort unterbrochen. Und es wird gesagt, das macht man nicht. Man fasst sich da nicht an. Das heißt, ich glaube, man bekommt als junges Mädchen in einem, also die meisten, ich glaube, das war bei mir auch so, also ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber ich gehe mal davon aus, weil es einfach für die meisten Eltern zur Erziehung dazugehört, den jungen Mädchen früh zu sagen, dass man sich nicht zwischen die Beine fasst.
Ja.
Und dass da einfach schon was verloren geht.
Ja. Ne?
Früher beispielsweise hat mir mal eine Gynäkologin erzählt, war es ganz normal, so in den wilden 70ern, dass man als Frau auch Seminare besucht hat, wo man sich selbst erkundet hat. Also da saßen die in einem Kreis mit gespreizten Beinen und einem kleinen Handspiel in der Hand da und haben sich ihr Genital angeguckt. Was ist da? Wie sieht das aus? Ja gut, aber es gibt Frauen, die haben sich das noch nie angeguckt.
Wir können gern solche Kurse anbieten, Isi.
Ja, unbedingt.
Schön. aber absolut.
Es gab auch mal eine Folge Sex in the City. Ich weiß jetzt nicht, wie alt unsere Kernzielgruppe hier bei dem Podcast ist. Also vielleicht haben viele Sex in the City als Serie auch gar nicht mehr miterlebt. Aber da gab es eine Folge, wo Charlotte zugegeben hat, dass sie sich weder in ihrem Leben irgendwie selbst befriedigt hat, noch sich jemals ihre Vagina angeguckt hat.
Mhm. Also, krass.
Weißt du? Und dann haben die anderen drei haben gesagt, dann hol dir jetzt bitte sofort einen Spiegel, geh nach Hause und hol das nach. Mhm. Wenn du nicht weißt, was da unten abgeht, dann kannst du auch niemandem sagen, was du gerne, also, ne, das funktioniert so nicht. Total. Du musst ja irgendwie einen Bezug zu dir selbst haben. Und da wir Frauen dann extrem, also dazu neigen, ein extrem gestörtes Verhältnis dazu zu haben, glaube ich, fällt das auch mit der Selbstbefriedigung sehr schwer.
Ja.
Ich glaube, das gehört da einfach mit in dieses Tabuthema rein.
Mhm. Total. Und es ist auch wirklich, es ist für den eigenen Körper absolut wichtig. Und wenn, das ist wirklich so dieses, also Orgasmen an sich haben ja eine unglaublich positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Da wird ein Hormon ausgeschüttet, Oxytocin heißt es, und das hat wiederum eine schmerzlindernde Fähigkeit, hat einen positiven Einfluss auf unsere Schlafqualität. Gerade bei irgendwelchen Menstruationskrämpfen oder sonst was kann das unglaublich helfen. Und es ist
Achtung, jetzt komme ich wieder mit einer Serie. Ich weiß, du guckst keine normalen Serien außer GZSZ, aber es wird mit Sicherheit sehr viele geben, die Grey's Anatomy gucken. Mhm. Und in den neueren Staffeln ist eine Gynäkologin dabei, die Studien dazu, also in der Serie Studien dazu gemacht hat, was Orgasmen für eine schmerzlindernde und gesundheitsförderliche Wirkung haben. Und die macht als Schmerztherapie bei Geburten, also bei Wehen, Selbstbefriedigung.
Ja.
Beziehungsweise, oder sie holt die Partner dazu, die da irgendwie was machen sollen, um die Wehen erträglicher zu machen, weil es nachweislich so ist, und das unabhängig von der Serie, nachweislich so ist, dass Orgasmen und Selbstbefriedigung die Schmerzen lindern.
Absolut, total. Wirkt positiv auf den Stress, und ich glaube, jeder weiß, Stress ist der Oberkiller für eine gesunde Libido. Unter Stress habe ich keinen Bock auf Sex. Und das ist wirklich echt super wichtig. Da gibt es natürlich jetzt ein paar Möglichkeiten. Also wenn man da jetzt so ein bisschen Probleme hat, mit der Hand irgendwie da selber anzulegen und sich da auszuprobieren, gibt es natürlich auch Hilfsmittel. Das kann man auch versuchen. Ich kann dazu auch gerne einen Erfahrungsbericht mal verlinken, wie meine ersten Erfahrungen damit waren und was ich empfehlen kann, um das einfach mal auszutesten. Und das ist so eine wertvolle Erfahrung. Und irgendwann kann man das natürlich auch verbinden mit dem Partner, da irgendwelche gewissen Spielchen auszuprobieren. Also ich glaube, da gibt es dann keine Grenzen mehr. Und einfach eine wirklich wichtige Geschichte. Probiert es aus, fühlt euch da nicht schlecht, nehmt euch Zeit für euch, ihr müsst mit niemand darüber sprechen, und macht's einfach mal. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ist was für mich oder nicht.
Und für alle, die Angst haben, dass sie da irgendwas online bestellen und dann auf der Verpackung sehr, sehr, sehr groß Sextoy, hallo, ich habe mir gerade ein Vater bestellt, draufsteht. Die meisten Anbieter haben eine sehr neutrale Verpackung. Also da steht dann auch nicht drauf, keine Ahnung, bei Orion gerade Vibrator bestellt oder so.
Ja.
Und da sind auch keine Möpse drauf oder Bilder von Vibratoren oder so. Nee. Ne? Das kann man sich komplett anonym bestellen. Also kriegen auch die Nachbarn nichts mit, falls das Paket abliegt. Das nur noch mal so als Randinformation, weil ich sehr viele kenne, die da Panik hatten. Aber jetzt auch nicht in die Stadt gehen wollten, zu Orion rein, weil sie gedacht haben, um Himmels Willen, dann sieht mich da vielleicht jemand.
Mhm.
Dann wollten sie es online bestellen, haben sich aber nicht getraut, weil sie nicht wussten, sie können das Päckchen so ja nicht auf die Arbeit schicken lassen. Und wenn sie es nach Hause schicken lassen, nimmt es vielleicht ein Nachbar entgegen und der sieht dann, was man da gekauft hat. Also so ist es nicht. Das wollte ich nur kurz als kleine Randnotiz erwähnt haben.
Ganz und gar nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da nicht so richtig in Stimmung, dann probiert es mal mit einem Porno. Also es gibt auch durchaus angenehme Pornos, wo nicht irgendwie ein Schulkind ihren Lehrer verführt, auf billigste Art, und so einen 80er-Porno mit einem Pornobart. Das gibt's auch noch.
Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Ja, richtig. da gibt's so ein paar nette Pornos für Frauen auch, wo das wirklich echt schön anzusehen ist und so Lust wecken kann. Also wenn ihr da ein Problem mit habt.
Pornos für Frauen?
Klar. Natürlich.
Ha?
Was guckst du dir die Hardcore-Pornos an?
Ich gucke mir gar keine Pornos an, ehrlich gesagt. Aber ich wusste nicht, dass es Pornos für Frauen gibt.
Nee,
war mir wirklich nicht klar. Ich kenne von so ein paar möchte sie jetzt nicht Sexbloggerin nennen, aber von so ein paar Instagram-Profilen, die sehr freizügig über Sexualität sprechen, kenne ich so so eine Art Hörbuch Porno-Sache für Frauen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich will dafür auch keine Werbung machen, ich habe es noch nicht probiert. Also das fand ich, dass das speziell für Frauen ist, wo so sexy Geschichten irgendwie vorgelesen werden oder so, aber eben für Frauen. Aber dass Frauen-Pornos gibt es?
Gibt es wirklich und ich glaube, oft ist der Unterschied darin auch, also es ist nicht bei allen Frauen so, aber viele Frauen, die haben gern eine gewisse Vorgeschichte. Also, weil oft klickst du Pornos an und dann sind sie schon mittendrin. Da geht es eigentlich nur noch um den Akt selbst.
Und aber ist das nicht der Sinn der Sache?
Ja, aber ich glaube, manche Frauen sind da so, brauchen vielleicht so ein bisschen diesen Spannungsbogen aufgebaut, dass man erstmal so eine kleine Vorgeschichte, die geht ja nicht lang. Das lasst es 2-3 Minuten sein, wo man sich einfach irgendwie kennenlernt oder einfach so eine kleine Geschichte davor, dass uns dann losgeht. Also ich würde das jetzt nicht bei allen, für alle Frauen pauschalisieren. Es gibt da solche und solche Geschmäcker, aber es gibt durchaus Frauen, die haben das einfach gerne und die lassen sich dadurch halt auch so ein bisschen mehr Zeit, um da so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also das
man lernt nie aus.
Richtig. Frage Dr. Sexina Oberle.
Alles klar.
ja, so, das ist auf jeden Fall ein Thema. Auch dazu, wie gesagt, verlinke ich euch mal einen Beitrag. Lest euch den in Ruhe durch.
Ich verlinke euch dazu mal ein paar Pornos.
Richtig. Selbstgedrehte, alles dabei. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar geht es beim Thema Libido auch vor allen Dingen um ein gewisses Hormon, und zwar das Testosteron. Jetzt, viele, die auch meine Beiträge speziell kennen, die wissen, Testosteron, oh, das ist das Hormon, das irgendwie Akne auslöst. Ja, Testosteron kann unreine Haut fördern, aber nur im Übermaß. Und Testosteron ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon für uns Frauen. Eben auch, weil es positiv auf die Libido wirkt. Und zu wenig Testosteron bringt leider die Nebenwirkung mit sich, dass eine Libido ausfallen kann oder ausbleiben kann. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man halt hier auch wieder eine Balance hat in den Hormonen und auch das Testosteron ausgeglichen ist. Da gibt es so ein paar Sachen. Das ist natürlich auch wieder ein großes Feld. Warum ist der Testosteronwert unten und. In erster Linie kann ich euch einen Tipp geben, wie ihr auf natürliche Weise euer Testosteron ausgleichen könnt, ins Gleichgewicht bringen könnt, und das sind Kürbiskerne. Das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, aber Kürbiskerne haben durch ihren Zinkgehalt einen positiven Einfluss auf den Testosteronhaushalt, ohne ihn jetzt irgendwie durch die Decke zu schießen und dann eventuell wieder irgendwie unreine Haut zu begünstigen. Das passiert nicht. Also da geht es wirklich um eine leichte Regulierung und kann einfach da schon helfen, die Libido zu steigern, zu triggern, anzuregen. Ja, Kürbiskerne brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht erzählen. Entweder ihr nehmt eine Handvoll und stopft sie euch im Mund, ihr macht es in Salat, ins Essen oder in Smoothie rein. Gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Liebe Kürbiskerne.
Ja, manche lieben es, manche
hassen's. Ich kann mich nicht satt dran essen. Liebe Kürbiskerne.
Ja, deswegen hast du wahrscheinlich so eine gesunde Libido.
Ja, wahrscheinlich. Habe ich mal nachgedacht, aber ja, kann sein. Und ich habe übrigens auch keine Akne oder sowas, ne?
Für alle, die absolut, denke, also keine Angst gerne, davor. Weil
Akne, ich habe noch nie Akne gehabt, auch nicht nach dem Absetzen der Pille.
Es ist auch nicht so, dass bei einem geringen Testosteronhaushalt, dass man dadurch dann keine Akne hat. Also es geht nicht darum, Testosteron auf das niedrigste Level zu kriegen. Es geht wirklich immer um die Balance. Und das ist in dem Fall einfach sehr wichtig.
Es reagiert auch nicht jeder auf Testosteron. Ne? Also mit Hautproblemen meine ich.
Ja.
Weil ich hatte nach dem Absetzen der Pille ja eine extreme Hyperandrogenemie, also viel zu viele männliche Hormone. Mhm. Also laut Blutbild, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, wie hoch der Wert war, aber mein Gynäkologe hat damals gesagt, er hat so hohe Werte noch nie gesehen, dass ich nicht aussehe wie Bud Spender, wäre ein Wunder. und ich hatte nicht einen Pickel.
Ja.
Also, ne, das wollte ich nur noch mal ganz kurz gesagt haben für alle, die da immer sofort Panik bekommen, wenn sie das Wort Testosteron hören.
Okay, der nächste Tipp, den ich euch hier mitgeben würde, sind Beckenboden-Gymnastikenübungen. Also ich gebe euch jetzt keine Tipps mit, wie ihr die Übung ausführen könnt, aber einfach nur den grundsätzlichen Tipp, dass es wichtig ist, den Beckenboden selbst zu stärken. Also
ich bin ja voll dafür, dass du mal ein Video machst, wie du deinen Beckenboden stärkst. Ich finde, wir sollten jetzt alle, ihr schreibt, wenn ihr auch dafür seid, dann schreibt ihr bitte alle eine E-Mail an sina@generation-philipp.com mit dem Inhalt, Sina, mach ein Beckenboden-Trainingsvideo. Und wenn sie über 100 Mails bekommt, muss Sina ein Video machen.
Okay, wenn Isi über 100 Mails bekommt, dann muss sie sich ein Frauenporno auf Instagram live angucken. Und euch alle mitnehmen, wie sie sich diesen Frauenporno anguckt. Das so machen wir das. Und ich im Hintergrund die Beckenbodenübung ausführe.
Das wird so sexy.
Das wird mega sexy. Okay, also
die Folge ist irgendwie leicht. Also wir kommen von der Niveaugrenze heute schon. Also ne? Müssen wir uns jetzt mal zusammenreißen. Also.
Absolut. Okay. Beckenboden, ganz wichtig, ist für uns Frauen einfach so ein bisschen die, bietet unserem Körper im Allgemeinen Stabilität, schützt die weiblichen Organe und hat auch grundsätzliche positive Effekte. Ein starker, gesunder Beckenboden kann Menstruationsbeschwerden lösen, kann Geburten erleichtern, kann Orgasmen intensivieren und auch die Libido steigern. Da gibt's ein paar nette Übungen, die brauchen gar nicht lang, die könnt ihr auch wirklich am Schreibtisch machen. Es ist ein bisschen blöd, das jetzt hier über den Podcast zu erklären. Schaut dazu mal, entweder googelt ihr einfach nach Beckenbodenübungen, gibt's bestimmt YouTube-Videos dazu, oder ihr guckt mal in den Beitrag, den ich euch verlinke, da ist eine kleine Übung erklärt da drin.
Gibt's nicht auch dieses, vielleicht können wir es auch verlinken, Pussy-Yoga?
Pussy-Yoga, ja. Ja, genau. Von der Coco Berlin, die hat das Buch Pussy Yoga geschrieben. Da schreibt sie sehr viel über Beckenbodenübungen. Ich habe das Buch da, ich finde das cool, ich finde das ganz süß gemacht.
Ja, weil ich habe auch, und ich glaube, da sind, wenn ich mich nicht irre und falsche Erinnerung habe, dann sind die einzelnen Übungen auch mit Bildern genau erklärt.
Richtig.
Also vielleicht richtig. Kann man sich auch das mal angucken.
Genau. Ist in dem Beitrag auch verlinkt, also falls ihr jetzt da den direkten Link einfach darüber wollt. So, wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir Maca, Selbstbefriedigung, Kürbiskerne, Beckenboden und dann käme ich noch zu einem weiteren Tipp. Ich bin ja hier so der ätherische Öl-Fan schlechthin. Also ich liebe ja ätherische Öle, A wegen ihrer Wirkung, B wegen ihrem Duft. Und dann gibt es natürlich auch bei den ätherischen Ölen eine Pflanze. Also ätherische Öl ist ja nichts anderes als hochdosierte Pflanzenstoffe gepresst, die Öle daraus gewonnen. Und da gibt es eine Pflanze, die heißt Ylang Ylang. Und die hat so ein bisschen, Gott, ich hasse dieses Wort, ein natürliches Aphrodisiakum.
Ja. Ja. Aphrodisiakum.
Aphrodisiakum.
Hat eine aphrodisierende Wirkung.
Eine aphrodisierende Wirkung. Und genau, also das sagt ja schon alles aus, regt einfach da nochmal auch Serotonin, Endorphin an und hat da wirklich so eine stimmungsaufhellende und aber auch entspannte und schmerzlindernde Wirkung auf unseren Körper. Also ich weiß nicht, ich habe es heute irgendwie auf unserem Körper. Ja, also ätherische Öle im Allgemeinen, ganz toll, beschäftigt euch mal mit dem Thema. Ihr kriegt auch von mir immer mal wieder neuen Input zu ätherischen Ölen mit Sicherheit. Was jetzt die Libido betrifft, kann ich Ylang Ylang empfehlen. Von der Anwendung her, also erstmal von der Qualität, ist es immer wichtig, dass ihr ein rein ätherisches, 100% ätherisches Öl nimmt und nicht ein Öl, das irgendwie gestreckt wurde, vermischt wurde mit anderen Ölen. Im besten Fall auch kein Parfümöl verwendet. Da ist dann oft Alkohol drin. Sieht man oft gerade für Raumbeduftung, da eher nicht, dass diese eher nicht verwenden, weil die können auch natürlich wieder auf die Geruchssinne negative Einflüsse haben. Wirklich das rein ätherische Öl, man kann das durch einen Diffuser jagen, also einfach durch so einen Raumduft, dass es einen schönen Geruch macht, auch da hat es Wirkung, oder man trägt das die Haut auf in Kombination mit dem Kokosöl.
Da muss man bei den Diffuser muss man aber auch aufpassen, dass man richtigen holt. Es gibt welche, die vernebeln durch Wasserdampf und welche, die irgendwie noch anders vernebeln. Ich weiß noch, als ich mir meinen gekauft habe, beziehungsweise ich habe einen zu Weihnachten bekommen und meine Mutter hat, glaube ich, einen Monat lang gegoogelt und verglichen und da gibt es, glaube ich, auch, was die Wirkung betrifft, Unterschiede, je nachdem, wie er vernebelt. Ich glaube, es ist wichtig, dass das mit Wasser vernebelt wird. Ja. Und bei den Ölen können wir vielleicht noch einen Tipp aussprechen, was Marken betrifft, machen wir ja im Grunde genommen bei Nahrungsergänzungsmitteln oder sowas, machen wir das nicht. Mhm. Da können wir jetzt, weil wir auch keinerlei Werbedeals oder sonst irgendwas haben, mehr vielleicht mal über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Also ich habe die von uns beiden die günstigere Variante. Mhm. Ich benutze die Öle von Primavera, so heißt es, glaube ich.
Ja.
Die sind aber auch 100%ig natürlich, 100% Öl, kein Alkohol und so weiter und so fort. Ich habe damit ganz gute Erfahrungen. Ich benutze die nicht so oft wie Sina, weil Sina ist die ätherische Öl-Queen, die macht mit ätherischen Ölen alles.
Alles, putzen, kochen, alles.
Ich benutze nur den Diffuser. Abends habe ich Pfefferminz und Lavendel zum Einschlafen. Meditiere ja jetzt auch jeden Abend, also das bringt mich tatsächlich sehr runter. Und tagsüber habe ich ab und zu so eine Mischung aus Blutorange und noch irgendwas.
Rebrot, ja, irgendwie.
Ja, irgendwie sowas zum
Zitrus.
Zum Leben, Erwecken, Konzentration und so. Und ich merke das schon.
Mhm. Ja. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind sehr anfällig dafür. Man darf auch da, es ist wie bei der Ernährung auch, unterschätzt die Wirkung nicht. Also gerade auch, wenn ihr Tiere habt oder kleine Kinder, da muss man schon echt vorsichtig sein. Die haben schon eine enorme Wirkkraft. Und wenn ihr euch da zuballert mit den Ölen, dann kann das auch mal wirklich ein bisschen ins Negative rutschen. Also in eine Überreizbarkeit. Da muss man ein bisschen sich langsam rantasten, gerade für die Menschen, die sehr sensibel sind, die auf Gerüche sehr sensibel reagieren. Tastet euch da mal mit einem leichten Tröpfchen und da reicht wirklich schon eine kleine Spitze von einem Zahnstocher aus, dass ihr auf die Haut auftragt. Ihr braucht da überhaupt nicht viel. Und schaut mal, wie der Duft auf euch wirkt, wie es euch damit geht.
Du hast die Öle von doTERRA, ne?
Ja, richtig. Ich habe die Öle von doTERRA, wobei, also ich finde die Qualität sehr, sehr gut. Ich mag nur nicht das Vertriebssystem dahinter. Da hängt so ein Vertriebskanal. Du kannst doTERRA nicht einfach irgendwo im Laden kaufen, sondern du musst dich an so einen Vertriebler wenden und der kriegt wiederum Provisionen, wenn du das einkaufst. Das mag ich, ich bin da halt einfach nicht, stehe da nicht drauf. Ich finde das nicht so cool. Deswegen nervt mich das, aber doTERRA an sich hat ziemlich gute Produkte.
Ja, nee, also für mich ist es immer Grund genug, da nichts zu kaufen. Mhm. Egal, wer so arbeitet, das ist völlig schwach.
Ja, ich mag es auch nicht.
Aber wenn die Öle gut sind, sind die Öle gut. Aber Primavera kriegt man eigentlich...
Primavera ist auch eine deutsche Marke. Also,
ja, die kriegt man überall. Die kriegst du bei Amazon, die kriegst du in jedem gut sortierten Bioladen eigentlich überall.
Absolut. Genau. Von den Diffusern her findet ihr auch einen, den ich persönlich auch hab und gut finde. Habe ich auch in dem Beitrag verlinkt. Genau. So, dann haben wir unseren Tipp Nummer 5, war das. Und jetzt noch einen letzten Tipp für euch. Also im Beitrag selbst sind es noch ein paar mehr Tipps, aber ich habe jetzt einfach für diesen Podcast für euch 5 rausgepickt. Ganz wichtig, sprecht darüber. Also ich kann euch sagen, und das werdet ihr bestimmt auch schon mal erlebt haben, egal wie sehr ihr euren Partner liebt und schätzt und respektiert und alles. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet mit diesem Thema Sexualität leicht bedrängt oder es wird so eine Art Diskussionspotenzial, Streitpotenzial daraus, dann kann man da eine innerliche Aggression entwickeln. Und das ist wirklich unangenehm. Also wenn du neben deinem Partner liegst und er schon wieder irgendwie, und du denkst schon, oh Gott, bitte fängt er nicht an. Und er fängt an, nur dich anzufassen und weil Männer haben ja oft auch da so ein bisschen so dieselben Anfangshandlungen, wie sie dem Thema Sex irgendwie nahe gehen. Und ihr kriegt dann innerlich schon eine Wut gegen diesen Menschen, weil ihr denkt, ich habe keinen Bock. Und ich kenne diese Wut. Und das ist nicht schön. Sowohl für euch selbst nicht, ihr stresst euch unheimlich damit, ihr kommt auf eine ganz falsche Richtung in eurer Beziehung mit eurem Partner. Und für den Partner an sich ist natürlich dieses Abstoßen, dieses aggressive Abstoßen auch nicht schön. Redet darüber offen. Sprecht es an. Sagt, das ist gut. Ich meine, es gibt natürlich auch Fälle, da kann der Partner was ändern. Also wenn der Partner wirklich irgendwas immer tut, was euch nicht gefällt, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Oder auch wenn ihr irgendwelche traumatischen Erlebnisse habt, darüber reden wir jetzt in diesem Bereich gar nicht. Hier geht es ja wirklich nur eine rein hormonelle Veränderung und daraus eine entstehende Libido oder ein entstehender Libidoverlust. Aber wenn ihr da merkt, dass dass der Partner natürlich, der versteht das ja nicht. Der versteht ja nicht, was jetzt aktuell in euch vorgeht. Für ihn ist das wirklich nur, sie will nicht, sie hat keine Lust, ich bin nicht attraktiv genug. Man kann sich da ja auch sehr schnell reinsteigern. Dann hilft es wirklich, darüber zu reden, offen anzusprechen und sagen, du pass auf, ich habe jetzt irgendwie, ich nehme gerade noch die Pille oder ich habe sie gerade abgesetzt, mein Körper braucht da so ein bisschen Zeit. Lass uns mal zusammen ein paar Dinge ausprobieren, auch mit den Ölen. Also die sind auch für Männer ja sehr gut. Weißt, dass ihr da versucht, so ein bisschen ihn mit einzubeziehen und selber versucht, das nicht zu eurem alleinigen Thema zu machen, sondern es ist ein Thema, das auch euren Partner betreffen sollte. Und ihr braucht da das Verständnis und dieses die Einfühlsamkeit eures Partners, um da wirklich in Ruhe an die Sache ranzugehen und das Thema Sex für euch auch später noch mit einer gesunden Libido für angenehm zu empfinden.
Ja, ich glaube auch, dass es prinzipiell so ist, dass egal wer von beiden längere Zeit aus irgendwelchen Gründen keine Lust auf Sex hat, es gibt ja durchaus auch bei Männern Medikamente, die zu Libidoverlust führen können. Ich glaube, dass man das als betroffener Partner, also nicht der Libidoverlust hat, sondern eben die andere Seite, immer auf sich selbst bezieht. Sowohl wenn Männer keine Libido haben, als auch wenn Frauen keine Libido haben. Mhm. Und ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, dem Mann klarzumachen, dass es mit ihm nichts zu tun hat. Weil ich glaube, dass wenn der noch nie in der Situation war, dass er das sehr schlecht nachvollziehen kann und dass der an seinem Ego kratzt. Und dass ihn das sehr bedrückt, auch wenn er das vielleicht so nicht zugeben wird. Weil jede Frau wird es von sich auch kennen, wenn sie eine Libido hatte und der Mann hat keine Lust, dann bezieht man das auch immer auf sich zuerst.
Total.
Also nicht immer, aber eben viele, die dann denken, okay, vielleicht habe ich zugenommen, vielleicht, keine Ahnung, sind meine Brüste zu klein, mein Hintern zu groß. Der hat bestimmt eine andere, weißt du, das sind so Gedankengänge. Wir Menschen neigen dazu, die Schuld immer bei uns zu suchen, wenn irgendwas mit dem Partner nicht in Ordnung ist. Und gerade in Bezug auf Sex eben. Deswegen glaube ich auch wenn ich davon nie betroffen war, dass das für den Partner enorm wichtig ist zu wissen, dass das eine medizinische Sache ist, die gar nicht mit der eigenen, also die man selbst nicht kontrollieren kann und die man selbst auch so nicht haben möchte. Und einfach versucht daran zu arbeiten, dass das wieder läuft, es aber mit ihm gar nichts zu tun hat.
Mhm. Richtig. Absolut. Also ich glaube, das ist ein Prozess, den kann man gemeinsam, also gerade natürlich in der Beziehung, gemeinsam durchlaufen und da fällt einem eine Last ab. Und man muss nicht irgendwelche blöden Ausreden finden, müde, Kopfschmerzen oder was man sonst so kennt, um jetzt da aus dieser Nummer wieder rauszukommen, sondern man kann da offen drüber reden und dann wünsche ich euch einfach nur einen verständnisvollen Partner, der ein bisschen Geduld mitbringt und ich glaube, dann seid ihr wirklich auf einem richtigen und guten Weg.
Ja.
Das waren jetzt sechs Tipps. Sechs. Passend zum Thema Sex.
Ja. Vier weitere Tipps findet ihr, wie gesagt, noch in dem Beitrag dazu. Die verraten wir jetzt nicht, damit ihr auch noch ein bisschen was zum Lesen habt. Und ich finde, das war doch jetzt schon eine ganz schöne Folge. Und fast wieder eine Punktlandung.
38 Minuten. Bisschen weniger. Mhm. Schön. Gut, dann übliche Themen. Ihr wisst, wo ihr uns findet, Instagram, Facebook. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr vielleicht auch schon die ein oder anderen Sachen ausprobiert habt und sie euch geholfen haben, dann teilt doch die Folge oder schreibt uns eine Bewertung. Das hilft uns immer enorm weiter zu wissen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, guten Content für euch zu liefern. Ja. Und sonst
hören wir uns nächste Woche.
Richtig. Mit einer neuen Folge, wie jeden Dienstag.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao.